Das ist Power of Sports von Nico Backspin und Sport 5. Sport ist schon immer mehr als nur Athletik und Wettkampf. Sport kann die größten Emotionen hervorrufen, Menschen zusammenbringen, Motivation für Großes sein oder dem eigenen Leben eine neue Richtung geben. Bei Power of Sport sprechen wir deswegen mit Leuten über die Bedeutung von Sport in ihrer Karriere, über ihren Werdegang und wie sie es mit Hilfe von Sport geschafft haben, sich etwas Großes aufzubauen. Dabei schlagen wir Brücken zwischen Hip-Hop und Sport. Diese Brücke schlägt unser Host Nico Backspin in all seinen Formaten, so auch hier. Unser heutiger Gast ist Marvin Willoughby von den Hamburg Towers. Mit ihm hat Nico über seine ersten Schritte im Profibasketball gesprochen. Wie sein Weg verlaufen ist und welche Hintergründe ihn zu Sport ohne Grenzen e.V. und den Hamburg Towers gebracht haben, erfahrt ihr jetzt bei Power of Sports. Man, it's a
sport. Sport has the power to change the world. It has the power to inspire.
That is the power of sport.
Marvin, danke für deine Zeit.
Moin.
Wir sind direkt vor der Saison. Wenn ihr das hört, sind wir mittendrin. So, das heißt, es ist, glaube ich, nicht so üblich, dass du dir jetzt auch noch Zeit dafür nimmst. Trotzdem möchte ich mit dir jetzt ein kleines bisschen über Sport reden. Was ist für dich die größte Power im Sport?
Ja, ich glaube, jetzt aus den letzten Jahren meine Arbeit auch vielleicht durch mein Leben, auf jeden Fall das Verbinden von Menschen. Ne? Also man kann, ist ja so das Klischee, Sport, du brauchst einen Ball oder nicht mal einen Ball eigentlich und brauchst keine Sprache, ne? Kulturelle Unterschiede, selbst Kraft oder Athletik ist ja auch völlig irrelevant, ne? Wenn man irgendwo hinkommt, einen Ball in der Hand hat und die Hände offen hält und jemand steht der Geber, dann weiß er, okay, gib mir den Ball und sofort haben wir eine Sprache, wir können spielen, wir können uns messen miteinander. Das ist für mich die größte Kraft, dass Sport Leute zusammenbringt, weil Sport halt auch emotional bindet sofort. Das ist etwas, wo Leute sich, wenn man sich über Fans Gedanken macht, ja so krass emotional Bindung herstellen kann, ist das, glaube ich, ja für mich die größte Kraft, diese Verbindung zwischen Menschen durch Sport.
Was war denn dein erster Berührungspunkt mit Sport? War es genau so eine Situation?
Oh, mein erster, das will ich noch nie gefragt worden, mein erster Berührungspunkt mit Sport.
Na gut, dass wir mal eine Frage gestellt haben, die da noch nicht gestellt
wurde. Das stimmt, Hut ab. Ich muss sagen, wahrscheinlich das Erste, was ich als Sport so ist eigentlich meine große Schwester und die wird sich jetzt totlachen. Die war, als wir jung waren, so pubertär, sie ist 2 Jahre älter als ich, also in diesem Sportfest, ne, beim Laufen, ja. so schnell und so gut. Die ist jetzt wie ich weit über 40 und ich glaube, seit dem Sportfest hat sie nicht ein einziges Mal mehr geschwitzt. Also gar nichts mit Aktivsport machen zu tun. Aber damals war das für mich so beeindruckend, dass meine Schwester so schnell laufen konnte, dass ich als junger Mann oder Junge dann auch schneller laufen wollte als sie und das erste Mal so, ich möchte besser sein. Ich fand sie total cool und das ist total absurd, wie gesagt, weil sie wirklich gar keinen Sport, nichts mit Sport zu tun hatte seitdem. Aber das ist für mich, glaube ich, die früheste Erinnerung an Sport und jetzt aus meiner Sicht schon Ehrgeiz. Ich habe natürlich irgendwie Fußball gespielt irgendwo, aber Ehrgeiz zum ersten Mal, ich möchte besser sein als jemand anders auch. Das war meine Schwester schuld. Witzig.
Hast du dann aber nicht Laufen, sondern Basketball gewählt? Also, oder warum?
Ja, das war ja viel später erst. Ne? Also ich habe relativ spät mit Basketball angefangen. Ich bin eigentlich ein guter Deutscher. Deswegen habe ich Fußball gespielt, wie es sich gehört. Das macht man ja so.
Hier in Wilhelmsburg?
Ja, hier in Wilhelmsburg beim WSV 93 damals. Und war eigentlich also durch den Sportlehrer auch an Volleyball rangeführt, ne, wie glaube ich die meisten, ne, an Sport durch den Sportlehrer rangeführt worden. Und eigentlich habe ich mit Basketball angefangen, weil ich relativ früh sehr groß war und Leute mich immer genervt haben, weil sie mich immer gefragt haben, ob ich Basketball spiele. Und ich habe kein Basketball gespielt, außer vielleicht mal einen Ball irgendwie, ne? Aber, und dann hat mich das so genervt, dass ich echt dann irgendwann gesagt habe, ich muss das mal ein bisschen mehr. Und dann war halt der Sportlehrer da, der auch sehr aktiv war, eine AG. Und dann haben wir eigentlich zuerst in der Schulsportmannschaft gespielt und sind dort auch sofort irgendwie Hamburger Meister geworden. Und dort hat mich dann eine nette Dame aus Harburg angesprochen, weil in Wilhelmsburg gab es keinen Basketballverein. Und die meinte, hey Jungs, kommt doch mal rüber. Und kommen wir vielleicht gleich noch zu, dann gab es viele Gründe, warum wir als Wilhelmsburger nicht so gerne woanders hingegangen sind, aus Wilhelmsburg raus. Das hat auch ein bisschen Überwindung gekostet. Aber dadurch, dass sie dann da war bei der deutschen oder Hamburger Meisterschaft und gesagt hat, nächsten Dienstag, 17 Uhr, Harburg Rathaus am S-Bahnhof, hole ich euch ab und dann gehen wir da zur Halle. Das hat funktioniert, bin ich mit ihr rein. Und ab dann war es dann ich habe, glaube ich, 1,5 Jahre später meinen ersten Profivertrag unterschrieben. So, es ging sehr, sehr, sehr schnell, dass aus mal Basketballspielen so richtig in Anführungszeichen mein Beruf wurde.
Was hat denn dir Sport damals bedeutet?
Ja, erstmal war es für mich ein bisschen, muss ich ehrlich zugeben, glaube ich, Energie rauslassen und auch ein bisschen Frust vielleicht oder Frust vielleicht das falsche Wort, aber ja, Unklarheit, so, wo stehe ich, was ist los? Ich konnte ein bisschen Dampf ablassen dort auf eine Art und Weise, wo es dann auch sozialverträglich war. Ja, und dann ist es halt relativ wirklich beim Basketball dann dadurch gekommen, dass ich halt so erfolgreich war. Ne? Wurde gleich irgendwie in Hamburger Auswahl und für die Nationalmannschaft gesehen. Also es ging ganz, ganz, ganz schnell, dass auf einmal Leute dir gesagt haben, hey, du bist ja voll gut da drin, obwohl ich das noch überhaupt nicht konnte. Ich war halt einfach talentiert und groß und athletisch. Und die Bestätigung, dass ich Bestätigung für etwas gekriegt habe, das war extrem wichtig für mich und hat sicherlich die Grundlage auch für mein ja jetzt Selbstbewusstsein irgendwie geschaffen, dass ich da einfach für etwas, was ich gemacht habe oder ne, die glauben, dass ich es machen kann, einfach immer wieder positives Feedback gekriegt habe und das hat geholfen.
Du hast dich mal selber als jemanden beschrieben, der einen normalen durchschnittlichen Werdegang aus einem Brennpunkt hinter sich gebracht hat.
Ja. Ist ja schon ein bisschen Hip-Hop-Klischee, ne? So ja, genau. Alleinerziehende Mutter im Hood irgendwie. Kein Mann im Haus in dem Sinne, ne? Es gab schon Vater, aber der hat dann in einer anderen Stadt gelebt und wirtschaftlich so, dass, was weiß ich, ne? Dann könnt ihr jetzt ein paar Rhymes droppen, dass mir der Strom abgestellt wurde früher und Sachen, wo man jetzt so drüber lacht auch irgendwie, ne? Aber hat viel damit zu tun, was danach passiert ist. In dem Moment war das natürlich super kacke und auch negativen Teile des Aufwachsens so, ne, mit vielen Leuten um einen rum, die halt viel Gleichgültigkeit einfach haben, weil es ihnen schlecht geht. Und auch da wieder durch Sport zum Glück etwas gefunden, was mir wichtig war. Ne? Und das hatten viele um mich rum nicht. Und das ist ein Riesenproblem, wenn Jugendliche nichts haben, was ihnen wichtig ist und die sagen, es ist so und so egal. Das ist keine gute Kombination, das ist nicht gut. Und Sport hat mir halt diese Wichtigkeit gegeben, dass meine Mutter dann gesagt hat, ey, wenn du zum Training willst, dann musst du vor die Schule gehen. So, wenn du die Schule läufst, dann darfst du und kannst machen, was du willst. Ja, also deswegen so ein bisschen so dieses urban Hip-Hop-Klischee in die Schublade passe ich auf jeden Fall rein. Ne? Sah anders aus, andere Hautfarbe, 2 Meter groß relativ früh. Also ich bin untergegangen wie so ein Rettungsring irgendwie. Das haben ja auch, oder viele Kollegen dann, glaube ich, im Hip-Hop, die das dann besingen immer ganz viel oder berappen. Ja, und da passe ich rein in die Schublade. Ja.
Deswegen finde ich es so spannend, weil du dann ja schon da bewusst durch den Ehrgeiz im Sport einen anderen Weg gegangen bist, obwohl dann die schönen Hip-Hop-Klischees wieder rausgeholt, es bestimmt auch viele Einflüsse gegeben hätte, die deinen Weg anders hätten bestimmen können. So, ist dann Sport in dem Brennpunkt dadurch für dich auch noch wichtiger gewesen? Also quasi so ein bisschen wie auch der Rettungsanker bezogen auf diesen Brennpunkt?
Ja, ich glaube 2 Faktoren. Ne? Einmal ganz klar meine Familie oder meine Mutter einfach, die dann in dieser Situation gewesen ist, dass sie alleinerziehende Mutter halt nun mal war und die hat ja auch nicht freiwillig dann, weil sie es geil fand, in Willisburg gewohnt, sondern weil es einfach keine andere Option war. Sie musste den ganzen Tag arbeiten, wir sind so Kindertagesheim, also so, ne, also nach der Schule noch Betreuung ist Geschichten gewesen. Aber ich habe immer eine Mutter gehabt, die jeden Tag zur Arbeit gegangen ist. Jeden Tag. Also ich kann mich gar nicht erinnern, ich war mal eine Woche arbeitslos in meinem ganzen Leben, zwischen 2 Jobs, die einem aber vorgelebt hat, wie was zu sein hat und was richtig und was falsch ist grundsätzlich. Und der Sport halt auch nochmal, wie gesagt, mit dem positiven Feedback, was ich gekriegt hat, was mir dann mich auch oder dazu geführt hat, dass ich dachte, okay, mach das mal weiter, ne, bleib mal da irgendwie, ohne das zu bewusst zu getan zu haben, aber hat mich motiviert, dran zu bleiben. Also die beiden Faktoren haben mir relativ früh schon gezeigt, so, okay, du siehst zwar, dass da viele Sachen sind, die vielleicht im Moment cool sind und die Jungs irgendwie auch sagen, das ist cool, aber du weißt, dass das falsch ist und du weißt, dass dazu führen würde, dass einmal Mama sauer ist und B, du nicht deinen Sport weitermachen kannst, weil wenn du dann irgendwie, ne, von deiner Freiheit dir beraubt wirst, dann kannst du das alles nicht. Und das war mir zum Glück relativ früh klar. Und das kreide ich dann meiner Mutter an, dass sie mich halt vernünftig erzogen, oder auch mein Vater am Anfang, ne, aber vernünftig erzogen haben.
War Profi sein an dich auch immer ein Ziel, das du hattest?
Null. Ich habe in dem Moment gedacht, dass ich Profi werden kann, als ich, und weiß noch, wo es war, in Würzburg. Ich habe davor schon mal einen Vertrag unterschrieben, aber meinen richtigen Profivertrag, wo ich richtig bei der Mannschaft gespielt habe. Ich habe mit 16 schon meinen ersten Vertrag unterschrieben bei einer deutschen Mannschaft, bin aber für 2 Jahre nach Amerika und habe dort Highschool gespielt. Die haben das praktisch finanziert, weil wir das nicht leisten können. Und aus verschiedenen Gründen habe ich dann nie für die gespielt, weil es denen dann schlechter ging irgendwie. Und dann habe ich, als ich zurückkam, meinen Vertrag unterschrieben in Würzburg. Und eigentlich wirklich, als ich das unterschrieben habe und die ganzen Zahlen da drin waren, ich dann realisiert habe, okay, ich kriege jetzt ernsthaft Geld dafür jeden Monat, dass ich Basketball spiele. Da war so, okay. Natürlich fand ich das cool so vor, aber ich habe nie so dieses als 12-Jähriger, ich werde mal Basketballprofi. Das war für mich völlig, also habe ich nie drüber nachgedacht, dass das sein könnte. Sondern ähnlich wie hier mit dem Job, ich bin da irgendwie so reingestolpert und habe einfach das Beste draus gemacht in dem Moment. Dann.
Aber gerade in die USA gehen, in ein System, das dir ja zeigt, dass Sport ziemlich schnell auch schon im 14-jährigen Alter Beruf werden kann, weil das ganze System so vorgelebt hat. Hat das abgefärbt?
Ja, ist ein bisschen anders in Amerika. Also dann in Amerika gibt es ja keine Vereine, sondern es gibt nur die Schule. Und dann ist eigentlich eher der realistische Schritt im ersten Moment, kannst du durch Sport dein weiteres Studium finanzieren. Mhm. Und das war für mich auf jeden Fall ernsthaft eine Möglichkeit. Und ich habe auch übrigens Football angespielt. Ne? Shoutout zu Pat Osimo und der ELF-Crew. Also Sport war für mich... war ich gut drin und habe viel Bestätigung gekriegt und wäre für mich das Ticket gewesen, ein Studium zu finanzieren. Die Profikarriere in Deutschland, auch aus der Vergangenheit, der BBL und sowas, war gar nicht so sehr mein Ding, wo ich so super drauf schon geschielt habe, sondern wie gesagt, das eigentlich erst, als ich es unterschrieben habe, ist mir das dann, okay, ich mache das jetzt wirklich, sondern eigentlich war realistischer, wovon ich geträumt habe, erstmal College zu schaffen. Na klar, denkt man dann, vielleicht wird man ja auch mal in die NBA gehen, aber ich habe das nie so wirklich so, das will ich, sondern eigentlich eher so, okay, ich habe Bock in Amiland zu bleiben und will hier studieren irgendwie. Ne?
Du hast vorhin schon ein bisschen davon gesprochen, dass in Wilhelmsburg sein und im Zweifel eine Hautfarbe zu haben, die in Deutschland die Leute vielleicht erstmal ein bisschen gucken lässt, wenn du ins falsche Viertel kommst und so, dass das alles auch Teil deines Lebens war. Welche Rolle hat Sport da gespielt in Bezug auf das Gefühl, gleich zu sein wie alle, mit denen du spielst?
Also ich habe für mich immer ein bisschen das Problem, also wenn man so aussieht, eine andere Hautfarbe hat, man fällt einfach auf. Also für mich ist ein Riesenproblem schon mal erstmal gewesen, so schon immer so Aufmerksamkeit. Ich mag eigentlich gar nicht so gerne Aufmerksamkeit, auch wenn ich auch gerne, aber eigentlich mag ich es nicht. Eigentlich würde ich gerne, habe ich als Kind, aber ich wollte untergehen in der Masse. Dazu kam halt diese 2 Meter. Und wenn du in den S-Bahn gestiegen bist, hat sich der ganze S-Bahn-Waggon, also übertrieben vielleicht der ganze, aber Leute gucken und du bist dann überlegen, warum gucken die jetzt? Gucken die jetzt, weil ich an was aussehe oder? Weil einfach, ich gucke auch, wenn ein 2-Meter-Typ in der S-Bahn kommt, gucke ich auch. So, ne? Ist ja klar, meine ich auch gar nicht böse, sondern ich gucke. Aber als junger Mensch ist halt diese Aufmerksamkeit, das hat eher mich eingeschüchtert. Ne? Und das kennt man auch, glaube ich, von vielen großen Kindern. Die gehen ja dann eher so ein bisschen gebeugt und so. Und auch im Basketball, hier kommen sie her und das sagen wir dann auch, no, jetzt ist die Zeit, wo du sagst mal so, weil deine Größe ist etwas Positives. Und der Sport, da komme ich jetzt zur Antwort der Frage. Auf einmal konnte ich durch, wie ich aussehe, und das auch natürlich die körperliche, habe ich einen Vorteil gehabt so und konnte stolz drauf sein und war, geil, ich es ist cool, dass ich groß bin. So. Und ein bisschen beim Basketball durch die Geschichte der NBA und dass da ja viele Afroamerikaner sehr, sehr gut sind, war so, ich bin jetzt in einer Gruppe, wo ich eigentlich cool dafür bin, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Und davor in Wilhelmsburg aufwachsen war halt, es gab ja keinen, der so aussah wie ich. Ich kann an einer Hand abzählen, die Jungs, mit denen ich aufgewachsen und meine Schwester, die so aussahen wie ich. Konnte ich wirklich einen Einhalb abzählen in meiner Zeit von 1 bis 15 irgendwie so. Das hat sich natürlich jetzt auch alles verändert hier, aber damals war das halt so. Und Sport hat, wie gesagt, nochmal mir da Selbstbewusstsein gegeben, hat mir geholfen, das nicht als was Negatives oder zumindest nichts Positives, sondern da war es was richtig Positives. Und das war cool.
Die Geschichte ist schön, die du erzählst. Heute rückblickend, wo wärst du gelandet, hättest du keinen Sport gehabt?
Wer weiß. Also, ich würde behaupten, ich bin ein relativ smarter Typ. Und ich glaube schon, dass es wäre jetzt einfach zu einfach zu sagen, dann wäre ich einfach im Knast gelandet, weil irgendwie hin und her. Und nochmal, meine Mutter hat schon dafür früh gesorgt, dass ich einfach zwischen richtig und falsch unterscheiden konnte und vor allen Dingen früh gelernt habe, es gibt nicht gut und böse. Es gibt gute Leute, die machen schlechte Sachen und es gibt schlechte Leute, die machen auch gute Sachen. Ne? es ist viel dazwischen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt gewesen, dass es nicht ganz so schlimm geworden wäre. Aber gerade was mein Selbstbewusstsein und wie ich mit Situationen umgehe, ich glaube, das wäre nicht so erfolgreich gewesen, wenn ich nicht diese Bestätigung in etwas gefunden hätte. Und ich frage mich jetzt, was hätte das andere sein können? Vielleicht hätte ich noch ein anderes Talent gehabt, aber ich hatte nur das. Also ich hoffe, ich wäre trotzdem ein produktives Mitglied der Gesellschaft gewesen und ich vertraue auch darauf, dass es einfach, dass ich das Glück gehabt hätte, die richtigen Leute zu treffen. Die habe ich auch im Sport getroffen, aber hätte ich vielleicht auch im normalen Leben getroffen. Deswegen wäre es jetzt so einfach zu sagen, ah, jetzt wäre ich irgendwie so ein Hund, irgendwie so ein Kollege. Es gibt ja leider einige in meiner Vergangenheit, die jetzt irgendwie im Knast gewesen sind oder sonst irgendwas. Ja, also ich glaube, ich hätte es irgendwie hingekriegt.
Trotzdem ist dir ja offensichtlich bewusst, durch alten Freundeskreis, durch deinen eigenen Weg, wie welche Kraft der Sport in der Jugend haben kann. Ist das der Grund, warum du irgendwann in den 2000ern einen Verein hast gründen wollen, der sich genau darum kümmert?
Ja, da hat viel zugeführt. Also es ist ja entstanden nach der Profikarriere, auch in einer Zeit, wo ich, weil du bist ja auch in der Bubble drin in dieser Basketballwelt und als Profisport dann alles geht und auf einmal sitzt ein Arzt vor dir und sagt dir dann so, ja gut, in Köln, ne? Ja gut, dann musst du was anderes machen, Junge. Und du heulst dann natürlich erstmal irgendwie und bist fertig und brauchst ein paar Wochen, Monate irgendwie und ja, ich hatte also da, wieder, also meine Mutter, die nochmal, die war ganz, ganz toll und es war eine Buchhalterin. Und eine Sache, die sie mir auch beigebracht hat, ist, pass auf dein Geld auf, ne, sei vernünftig. Und das war ein Riesenthema, weil ich natürlich nicht irgendwelche Millionen verdient habe, aber genug, dass ich zuerst mal in den ersten Jahren nach der Karriere nicht die Situation hatte, ich muss jetzt irgendwas arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern ich kann jetzt erstmal das machen, worauf ich Bock habe. So, ich kann nicht im Saus und Braus leben, aber ich habe genug, um mich für ein paar Jahre, so dass ich einfach das mache, worauf ich Lust habe. So, und das ist der entscheidende Punkt, glaube ich, für unsere ganze Geschichte, was danach gekommen ist, gewesen. Weil worauf ich Lust hatte, war dann irgendwie, ja, mich mit Jugendlichen und Basketball zu beschäftigen. So, ne? Weil ich hatte was zu geben, irgendwie Informationen zu geben und wollte auch was zurückgeben, weil ich viele Trainer über die Jahre gehabt habe, die mich genauso unterstützt haben, die extra geblieben sind nach dem Training, die sich Gedanken gemacht haben, wie kann ich besser werden. Und ich bin ja meine Karriere gegangen, die sind ja nicht mitgekommen. So, und da wollte ich schon so ein Stück zurückgeben. Ja, man hat ja auch so ein paar Role Models im Sport, die das ja auch so gemacht haben, die Jahre davor, irgendwie die Stars, der NBA, das war ja auch normal, dass man dann irgendwie immer, you have to give back und irgendwie ist es dann natürlich gewesen. Und ja, ähnlich wie mit dem Profivertrag. Erst als ich wirklich angefangen habe, mit Jan und mit meinen Freunden zusammen diese Sozialarbeit zu machen, ist uns klar geworden, was für eine Riesenkraft, wie auch die Frage von war, im Sport steckt. Das haben wir wirklich nach einer Woche Camp haben wir angefangen und das erst erlebt. Und das musste passieren, um mich zu motivieren, weiterzumachen, ohne mich mir jetzt so sehr um das Endziel Gedanken zu machen, obwohl wir so ein paar Grundideen uns natürlich gewünscht hätten, was mal passiert.
Was ist im Sport ohne Grenzen e.V. dann wirklich passiert?
Ja, was passiert ist, ist nochmal, wir waren einige Jungs und Mädels, die irgendwie Lust hatten, was zu machen im Sport und vor allem auch mit, ne, für die nächste Generation. Und wir haben wirklich buchstäblich, ich habe es auch schon ein paar Mal erzählt, einmal ein Camp gemacht, eine Woche. Und gesagt, kann ja nicht so schwer sein, müssen eine Halle mieten irgendwie so, Basketball beibringen können wir selber und wir wollen es auch cooler beibringen, als vielleicht Leute uns das beigebracht haben und haben das gemacht eine Woche. Und was passiert ist, ist einfach, dass wir A, Ehrgeizige, alle ehrgeizig waren und es besser machen wollten und vor allen Dingen gemerkt haben, A, wir können den Korbleger beibringen und lass mal das noch besser machen und dann, aber das war der entscheidende Effekt für den Verein, für Sport ohne Grenzen, da passiert in der Gruppe von Jugendlichen ja super viel, wenn du mit den Teamsport machst, auf dieser zwischenmenschlichen Ebene, auf dieser Teamebene, was ist denn eigentlich Team und wir haben durch Feedback der Eltern, ich mache immer dieselben Beispiele, aber es sind die, eine Mutter hat uns geschrieben dann irgendwie, ja, ganz toll, mein Sohn möchte jetzt irgendwie immer Salat essen und sich gesund ernähren, weil wir beiläufig während der Woche als sein Role Model ihm gesagt haben, naja, okay, wir können jetzt hier nicht McDonald's, wenn du Höchstleistungen im Sport bringen willst, dann musst du, ist ja wie ein Brennauto, dann musst du gutes Benzin ins Auto tun. Und so ist auch als Mensch, du musst gute Sachen essen, vernünftige Sachen essen, erstmal so ganz simpel. Und die zweite Sache, eine Eltern haben uns geschrieben, dass ihr Kind einen Streit zwischen anderen Kindern geschlichtet hat mit den Worten, ne? Ja, im Camp haben die gesagt, also wenn wir ein Team sind, dann müssen wir Punkt, 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 Punkt. Und da haben wir realisiert, wie viel Einfluss wir in so einer Woche auf so einen Jugendlichen haben, auf Jungs und Mädels. Und was für eine Kraft, ne, dass er hier im Sport, im Teamsport ist, weil du musst dich ja in dieser Gruppe mit diesen 5 Leuten auf dem Spielfeld irgendwie miteinander arrangieren und gemeinsam kann man halt den größten Erfolg oder viel höhere Erfolge als allein. Und was so einfach simpel und ein bisschen pathetisch herkommt, so war aber eine wirkliche Erkenntnis so und gepaart mit dem Ehrgeiz, wir wollen es nächstes Mal besser machen, haben wir halt noch ein Camp gemacht und wollten besser Basketball beibringen und besser diese Teamfähigkeit und soziale Arbeit dann, das wussten wir auch noch nicht, dass es das ist, aber besser machen, um ja noch ja erfolgreicher zu sein, was auch immer erfolgreich dann bedeutet. So, das passiert.
Welche Rolle spielt Integration in diesem Verein? Denn Wilhelmsburg selber ist ein Stadtteil, der multikultureller wahrscheinlich fast gar nicht sein könnte.
Genau.
Und damit ja vielleicht auch in seiner eigenen Bubble, in seinem eigenen Kern, das vielleicht gar nicht so zum präsenten Thema hat.
Nee.
Aber sobald du mit der S-Bahn über die Elbe rüberfährst, kann es so ein Thema werden. Und das wird ja Jugendlichen auch, sobald sie das machen, irgendwann bewusst. Und welche Rolle spielt dann so ein Verein und eure Arbeit in Bezug auf Integration für die Kinder?
Ich glaube, du musst nicht mal mit der S-Bahn über die Brücke fahren, so, sondern auch hier im Stadtteil selber. Ja, das habe ich ja vorhin erzählt, es sahen nicht so viele Leute aus wie ich. Ich war alleine, so, weil ich habe nicht zu den Deutschen dazu gehört. Es waren viele Menschen aus der Türkei hier, aus Jugoslawien dann irgendwann. Die sahen auch nicht aus wie ich. So. Die waren auch alles eigene Kulturkreise. Und als wir angefangen haben, uns damit darüber Gedanken zu machen, haben wir gemerkt, was für ein Riesenproblem selbst in dem Stadtteil selber zwischen den verschiedenen Kulturkreisen ist. Ohne jetzt mal dieses Ausländer-Deutsch-Ding zu machen, sondern auch unter den Ausländern, unter den Migranten ist die Situation schon so gewesen, dass es so völlig unterschiedlich war. Und auch da hat ja Sport und Fußball oder egal, eine riesige Kraft, diese Leute zusammenzubringen. Auch da zusammenzubringen. Ne? Also egal, denn ist auch egal, ob es ne, Migrant oder nicht Migrant ist, sondern Leute zusammenzubringen. Und ja, eigentlich auch darauf haben wir aufgesetzt. Ne? Wie, wenn man dann wirklich Camps macht oder einen Verein macht, was für Probleme gibt es denn wirklich? Also praktische Probleme sind ja ein Antrag. Uns war auf einmal klar, dass es ein Kind vielleicht mitmachen, sie möchte mir gerne mitmachen im Verein, aber ihre Eltern sprechen kein Deutsch. Jetzt ist da ein Antrag, wo wir dann Kids in die Clubs, war so eine Sozialhilfe, dass du deinen Sportverein bezahlt kriegst. Aber den Antrag ausfüllen war unmöglich. Es war unmöglich für die. Also wir mussten uns fragen, wie können wir wirklich helfen, dass man dem Kind die Möglichkeit gibt, dabei zu sein? Oder auch Riesenbarriere, leider bei vielen ja, Gastarbeitern, die als Gastarbeiter, als einfache Arbeiter hergekommen sind, die Bereitschaft auch sein Kind so unterstützt zu stützen, dass es mehr Bildung kriegt und auch eine soziale Bildung kriegt, als man selber gehabt hat. Weil wenn ich selber mein Leben am Fließband stehe, kann ich mich auch dadurch angegriffen fühlen, dass mein Kind auf einmal ein Abitur machen möchte und studieren möchte. Viele sagen natürlich, ja klar, will ich, aber es gibt auch viele in dem Kulturkreis, wo das ein Riesenproblem war, dass wir kämpfen müssen, dass diese Jungs und Mädels vor allen Dingen auch zum Sport kommen können, weil wir geglaubt haben, durch den Sport, und wir immer noch dran glauben, können wir den Tools mit an die Hand geben, dass sie besser in der Gesellschaft hier, dass sie besser verstehen, dass sie ein Recht drauf haben, Bildung zu nutzen, Wege zu gehen in Deutschland, ihren nächsten Schritt zu machen. Und es ist nicht so, ne, in Anführungszeichen, ne, dass so die über der Brücke drüben das Problem war, sondern es waren schon genug Probleme hier erstmal vor Ort, oder sind auch noch genug Probleme, um in so einem Stadtteil wie Wilhelmsburg mit seiner Dynamik zu helfen, dass so viele wie möglich Jugendliche alle Optionen haben und verstehen, was ihre Optionen sind in der Welt oder in Hamburg, um sie zu nutzen.
Ja. Jetzt ist der Verein ja jetzt über 15 Jahre alt. Rückblickend, hast du das Gefühl, du hast was verändern können?
Also Selbstlobfrage. Ne? Ja, also wollen wir so sagen. Also wir hatten ja damals die Idee, dass, ich hatte es im Vorgespräch schon gesagt, dass wir würden gerne den gemeinen 14-jährigen Wilhelmsburger, der nach Eppendorf fährt, weil seine Freundin dann irgendwie oder eine Freundin da wohnt, da hinkommt, dass wenn der in Eppendorf ankommt, dass er, wenn er erzählt, ich komme aus Eppendorf, nicht negativ Wilhelmsburg, sondern dass es vielleicht passieren könnte, dass selbst in Eppendorf, wenn er sagt, da kommst du Wilhelmsburg, der erste Reaktion auf Wilhelmsburg, ah, Towers, geil, die haben doch gegen Bayern München gewonnen, weil das habe ich gelesen und habe es gesehen, ja super, oh cool, dass, ne? Also, dass dieser Junge ein positives Feedback kriegt. Das war ganz am Anfang mal so ein Traum, dass wir das hinkriegen. Und ich glaube, dass wir mit dem Brand, mit der Marke Towers, und das ist ja nicht mehr nur Sport ohne Grenzen, sondern das ist auch noch ein Thema für sich, wie wir aus dem Verein dann auch diesen Brand Towers gemacht haben.
Da kommen wir jetzt hin.
Ja, genau. Wie das da, dass das da, dass es schon passiert ist, oder ich mir vorstellen kann, dass das passiert jetzt, wenn ein Wilhelmsburger in einen anderen Stadtteil kommt. Und ich kann die Frage auch mit ein bisschen Ja beantworten, weil in den letzten Jahren ich Begegnungen hatte und auf einer ganz anderen Ebene. Sondern dass mich, also hier kann mich an so ein älteres Paar, die waren auf jeden Fall Rentner schon so, die hier beim Spiel gewesen sind und mich wirklich abgefangen haben nach dem Spiel, weil sie das Bedürfnis hatten, Danke zu mir zu sagen. Wir waren so, ja, wir wollten uns mal die Chance nehmen, ihnen Danke zu sagen. Und ich war so, ja, wie früher. Wir sind in Hamburg aufgewachsen. Für uns war Wilhelmsburg 40 Jahre lang ein weißer Fleck auf der Karte. Auf gar keinen Fall werden wir auf die Idee kommen, nach Wilhelmsburg zu kommen. Und es ist so schön hier und wir sind hier und letzte Woche sind wir noch in Restaurants gegangen und haben geguckt, weil es halt dieses Vorteil, was auch verständlich war, dass Leute Vorteile hatten und wir Jugendlichen, man muss auch zugeben, damit auch ein bisschen gespielt haben damals und das auch angenommen haben, dieses, ne, wir müssen die bösen Wilhelmsburger und wir... Dieses Erlebnis mit diesem älteren Ehepaar, das war da wirklich, da war ich wirklich so, da habe ich wirklich, also habe ich wirklich so, boah, das habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass es auch so rum funktioniert. Also, dass wir nicht nur den Jugendlichen hier halten, rauszukommen, sondern dass wir auch die Grenze sozusagen vielleicht ein bisschen mit eingerissen haben, dass Leute hier hinkommen und Hamburger sich bedanken, weil man ihnen ein Stück von ihrer Stadt gegeben hat, so und also, ja, es fällt mir schwer, ja, auf die Antwort zu geben, aber es sind ein paar Sachen passiert, die mich glauben lassen, dass das zumindest nicht geschadet hat, auf jeden Fall.
Eine Sache, die für ja plädiert, ist die Eintragung ins Vereinsregister. Mhm. Für einen Sportverein, der dann 2013, glaube ich, ja irgendwann entstanden ist, ne? Oder, also, die Hamburg Tower sind ja so ein bisschen daraus entstanden.
Ja, ja, absolut.
Genau. Nein, nein. Erklär mir mal, warum.
Also eigentlich war es Sport, wir haben angefangen mit Sport ohne Grenzen und eigentlich als Verein. Und das war nach dem Camp, sind wir dann irgendwann nach dem angesprochenen, irgendwann, weil wir es einfach mal gemacht haben, zur Handelskammer meinten so, ja, wie können wir das hier machen? Wir wollen eigentlich jetzt nicht irgendwie eine Firma oder sowas gründen, also gemeinnützig, was kann man denn machen? Und die so, wie, ihr habt ein Camp gemacht und habt da Geld irgendwie eingenommen hin und her, so, das könnt ihr auch nicht machen, ihr müsst doch eine Rechtsform haben. Also auch so ein bisschen blauäugig rein. Und dann war mit Jan zusammen, der ganz klar, Jan Fischer, mit dem ich das heute noch zusammen mache, er war dann der Organisierte von uns, obwohl ich das so ein bisschen dann studiert habe, war so, okay, wir müssen einen Verein gründen, 7 Leute, lass mal zusammensetzen und ja, haben wir mit den Freunden zusammen diese Struktur eigentlich nur, um eine Rechtsform zu haben, um das überhaupt zu machen. Dann ist ja Sport ohne Grenzen weitergegangen. Wir haben eigentlich dezentral, nicht mal so sehr in Wilhelmsburg, sondern die Stadt Hamburg ist auf uns aufmerksam geworden, nachdem wir ein paar Camps gemacht haben und wollten gerne, dass wir in Brennpunkte gehen, weil wir sprechen ja die Sprache der Jugendlichen, was ja auch okay ist. Und auf einmal war es dann so, wir kriegen Geld dafür, wir können Geld dafür generieren, damit wir die Camps machen, damit die Jugendlichen nichts bezahlen müssen. So. Da haben wir dann verstanden, okay, Sozialarbeit, das kann auch funktionieren. Da ist eine Welt, wo du, wenn du ein Konzept hast, das kannst du Leuten geben, kannst Geld dafür kriegen. Und das war eigentlich unsere Idee, weil wir wollten eigentlich ja nicht von dem Kunden das Geld, sondern wir wollten von Sponsoren oder Unterstützern Kohle haben, damit wir etwas machen können für Jugendliche. Dadurch ist Sport ohne Grenzen GmbH praktisch. Aus dem e.V. wurde eine GmbH, weil wir auf einmal gemerkt haben, e.V. ist nicht so sinnvoll, weil wenn du jetzt weiterbaust und wir vor allen Dingen zur nächsten wichtigsten Stufe der Halle kommen, weil die brauchen wir irgendwann, brauchen wir eine Rechtsform, wo nicht die Mitgliedsversammlung einfach sagen kann, ich mach was anderes. Also aus Sport ohne Grenzen e.V. ist GmbH geworden. Wir haben die Möglichkeit gekriegt der Planung der Nachnutzung der Blumenhalle, die jetzt die Edel Optics Arena geworden ist. Und haben gleichzeitig U16 und U19 Bundesligamannschaften, also aus dem Sozial und nur Spaß. Wir wollen mal, war, okay, wir wollen auch mit Basketball besser werden, besser vermitteln und haben Bundesligamannschaften im U16-Bereich und zwei Jahre später im U19-Bereich gemacht. Die Spieler sind immer besser geworden. Auf einmal war das Problem, wir müssen eine Herrenmannschaft haben. Und das ist die Geburtsstunde praktisch, denn 2013 war das dann, wir haben ja 2006 den Verein gegründet, 2013 der Towers gewesen. Da sind noch ein paar andere Leute dabei gewesen, die nach Hamburg kommen wollten und eigentlich eher das Thema wirklich Basketballmannschaft wird jetzt hier einfach in Hamburg gedroppt so. Und wir waren die praktisch die Vorarbeit gemacht haben mit demselben Ziel, haben uns zusammengetan, haben uns dann auch relativ schnell wieder danach getrennt, weil wir einfach verschiedene Ziele hatten. Aber das war die Geburtsstunde der Marke auch Hamburg Towers. Und da muss ich dann auch zusagen, dass in dem Moment auch der Startpunkt war, dass Sport ohne Grenzen runtergefahren wurde. Weil wir relativ schnell gemerkt haben, wir brauchen eine Marke. Wir brauchen das Produkt, ne, das wiedererkennbar war. Und das war dann eher die Hamburg Towers oder jetzt Veolia Towers. Und deswegen ist da auch der Hamburg Towers e.V. gegründet worden. Und das ist praktisch der logische Folgeverein von Sport ohne Grenzen e.V., um auch da auf eine Marke einzuzahlen. Weil wir auf einmal, und das kennst du sicherlich, Partner gefunden haben, die sagen, ja, ich möchte gerne gesehen werden, aber ich möchte auch was Gutes machen. So, ne? Also viele unserer Partner kommen zu uns nicht nur, weil sie dann die Klicks und den Werbewert sehen, sondern sagen, ich möchte eigentlich inhaltlich was machen. Und wir sagen aber ja, aber wir wollen ja, ne, eine Profimannschaft machen, weil darüber können wir Geld generieren, um wiederum Sozialarbeit zu machen. Weil das ist das Erste, was wir gelernt haben damals mit Sport ohne Grenzen. Du bist ja losgegangen und hast gefragt, kann ich mal 50 Euro haben, kann ich mal 50 Euro haben, kann ich mal 50, ich möchte was Gutes machen. Und das wollten wir auf keinen Fall ewig machen, sondern wir wollten uns selbst das Geld verdienen. Und das ist die Marke Towers. Damit haben wir die Chance gesehen, selber das Geld zu verdienen, um weiter Sport zu finanzieren.
Der Verein ist dann zwei Jahre später, glaube ich, oder ein, zwei Jahre später dann in der zweiten Liga gestartet. Und ja, genau, 2014. Und ist dann einen sportlichen Weg gegangen, der im Moment, also korrigiere mich gerne für den aktuellen Stand, aber schon in der im oberen Drittel der ersten Bundesliga stattfindet. So, ambitioniert. Erste Hälfte, auf jeden Fall.
Ambitioniert sind wir auf jeden Fall.
In Playoff-Reichweise dauerhaft dabei sein kann.
Das wird sich dauerhaft beweisen, ob es dauerhaft ist, aber kurzfristig haben wir es jetzt hingekriegt, die letzten beiden Jahre.
Ja. Genau, also mit anderen Worten, sportlich schon sehr weit gekommen, wie weit man als Verein, Basketballverein in Deutschland kommen kann. Wie habt ihr, wie wärst du in dieser Zeit immer wieder diesen Spagat behalten? Dass trotzdem der Impuls, der dich dazu gebracht hat, überhaupt sowas zu machen, nicht verloren geht, wenn du vielleicht nächstes Jahr in den Finals stehst und um die deutsche Meisterschaft kämpfst.
Ja, für mich hat das eine eigentlich überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. So, das ist dann relativ schnell. Also eigentlich, als wir die Kritik sozusagen, die da so durchschwingt, ist immer dieses, ne, kannst du überhaupt Sozialarbeit machen, wenn du etwas Elitäres wie Leistungssport machst oder eine Profimannschaft hast. Das haben wir wirklich in der Zeit, jetzt gehe ich wieder zurück, wo wir wirklich die ersten Camps für die Stadt gemacht haben. Da ging das schon los, dass uns gesagt wurde, nein, Marvin, du kannst nicht gleichzeitig sozial machen und gleichzeitig aber diesen Leistungsansatz, dass du mit Jugendlichen an einer Leistungsmannschaft arbeitest. Das geht nicht. Und ich habe immer gesagt, also nachdem, was ich dir auch gerade erzählt habe, doch. Das ist doch genau was bei mir, das ist doch mein Leben so. Das ist doch genau mein Leben so, dass ich eigentlich meine soziale Geschichte wieder habe und durch einen Leistungsansatz komme ich ja auch da raus oder habe zumindest die Wahl, ob ich da drin bleiben möchte oder da raus. Und damit habe ich auch mein Leben lang gespielt. So. Also waren wir von Anfang an anderer Meinung. Und das ist diese Frage oder diese ja fast kritische Frage, den haben wir oft gehört, vor allen Dingen, als wir aufgestiegen sind in die erste Liga. In der Pro A, also in der zweiten Liga, hat uns das doch irgendwie jeder geglaubt. So. Und dann war auf einmal auch einige Fans so, ja, jetzt seid ihr ja erste Liga und so da oben und irgendwie verkauft ihr ja hier und da. Und für mich ist das zwei verschiedene Schienen. Ich muss ehrlich zugeben, und das ist, kommt mit der Sache, die Arbeit, die ich jetzt mache, hat sich völlig verändert. Ich bin selber in der Halle gestanden, habe früher Training selber gegeben. Die haben ein Sozialprojekt angefangen mit ein, zwei Kursen, haben nachher das Recht gehabt, nach ein paar Jahren Schulunterricht an einer Schule zu machen, weil wir uns mit dem Thema Teamfähigkeit und Vermittlung durch Spielform, durch Sport, Teamfähigkeit, also soziale Kompetenz zu vermitteln, da gehen wir noch heute an Schulen. Das habe ich selber, das mache ich alles ausführend gar nicht mehr selber, sondern ich bin in die Situation gekommen, wir generieren Geld, um jemanden zu bezahlen, damit er das regelmäßig macht. Ich konnte selber nicht mehr zum Training U16, kann jetzt aber einen Trainer bezahlen, der immer da ist. Und das ist das Wichtigste, das Allerwichtigste, das habe ich in meiner Sozialarbeit, ist nicht, dass ich ein toller Sozialarbeiter bin, sondern dass ich immer da bin. Immer da bin, weil das ist das Wichtigste. Wenn wir sagen, mittwochs um 17 Uhr ist hier offenes Basketballangebot, ist egal, wer da steht oder fast egal, wer da steht, aber es muss jemand da stehen. Und dieses, es muss immer jemand da stehen, ist hauptamtlich, das ist Geld. Da muss ich jemand Geld geben, dass es regelmäßig macht. Sonst macht ein Homie das vielleicht ein, zwei Mal und dann kann er mal, dann hat er einen Podcast, kann er nicht so, aber ich will, dass es immer passiert. Und meine Rolle ist, dann hat sich dahingehend verändert, dass ich ganz viel in die Situation bin, das alles zu organisieren und zu machen und nicht mehr umzusetzen. Aber unser Ziel und von mir und Jan ist immer noch genau dasselbe. Wir wollen Leistungssport machen und damit wollen wir einen Sportverein finanzieren und die Infrastruktur finanzieren, die nicht nur für einen Sportverein mit 20, 30, sondern mit Tausenden von Leuten. Daran arbeiten wir hier in Wilhelmsburg. Da sind wir noch nicht ganz am Schluss, aber haben viele Projekte, die in die Richtung gehen sollen, dass das funktioniert und dass es bleibt. Und dass es vor allen Dingen bleibt, dass wenn wir morgen aufhören, das zu machen, dass die Struktur so aufgebaut ist, dass es bleibt.
Das heißt ja, dass der Verein an sich, so wie er jetzt dasteht, die Towers, ich kann den Sponsornamen noch nicht aussprechen, deswegen lasse ich ihn bei dir. Ich will nicht falsch sagen.
Der Verein heißt auch Hamburg Towers. Das ist Hamburg Towers e.V. Die erste Mannschaft sind die WO, ja, Towers Hamburg.
Siehst du. Dass das ja trotzdem mehr ist als Veolia Towers Hamburg, sondern dass es auch einen gesamtgesellschaftlichen Aspekt immer noch gibt.
Ja, es sind auch zwei, wenn wir jetzt wieder dahin zurückgehen, zwei Geschäftsformen. Es ist einmal der e.V., der Hamburg Towers e.V., das wirklich ein Verein ist. Das ist ein Breitensportverein, wo wir haben Cheerdancer und haben Kampfsport und Basketball. Wir wollen halt keinen Fußball, weil es gibt halt schon so viele. Wo muss man ja nicht das, ne? Sondern wir haben Stand-Up-Paddling jetzt. Also wir versuchen auch zeitgemäße neue Sachen zu machen. Das macht der e.V. Wir versuchen eine Infrastruktur, eine weitere Sporthalle, unser Quartiersporthaus zu bauen. Seit Jahren versuchen wir das, haben auch Unterstützung vom Bund und von der Stadt Hamburg, um die Infrastruktur zu schaffen mit einem Fitnessstudio, dass da wirklich ein Sportverein da ist. ja, den Hamburg Towers e.V., der Anlaufpunkt ist für die Menschen, egal wer sie sind, die hier Sport treiben wollen miteinander, die zusammen das machen wollen. Und wir haben eine erste Mannschaft, die Viewer Towers, das ist die erste Mannschaft im Basketball, in der Sparte Basketball, und die spielt nun mal in der ersten Liga und ist natürlich der Leuchtturm und hat eine Strahlkraft deutschlandweit mittlerweile. Also sind zwei verschiedene Unternehmen, kann man so sagen, ja, die da sind, oder zwei unterschiedliche, ja, Rechtsformen, die da sind, die sich gegenseitig bedingen. Denn jetzt sind wir wieder bei den 50 Euro von vorhin. Die Towers, die Veoa Towers, die erste Mannschaft kann uns helfen, nachhaltig diesen Sportverein aufzubauen. Die Zuschüsse, die wir jetzt kriegen, um dieses Quartiersporthaus zu bauen, hätten wir nicht gekriegt, wenn wir nicht diese Strahlkraft gehabt hätten. Wir wollen das Geld aber nutzen, um nicht irgendwie die Mannschaft zu verstärken, sondern um diese Infrastruktur zu bauen, weil wir, nicht weil wir so toll sind oder so solche Helden, sondern weil wir einfach daran glauben, dass wenn wir hier einen Sportverein aufbauen, der mit Tausenden oder Tausenden von Mitgliedern ist, dass der Erstmannschaft auf die hält, weil das die Basis der Fans, die es weiter unterstützen. Und wieder dieser Kreislauf, dass dieser Verein am Leben bleibt, dass die erste Mannschaft am Leben bleibt, das ist unser größtes Ziel. Das ist auch, wenn wir nicht weitermachen, weiter in, also bleibt und hier einfach ein fester Bestandteil des Stadtteils ist.
Ist dieser Spagat schwierig? Also auch aus, ja, aus wirtschaftlichen, ja, Aspekten? Ja?
Ja. Ja, weil Profisport bedeutet einfach immer schneller, höher, weiter, und du brauchst immer mehr Geld. Ja, du hast es angesprochen, ich glaube auch, wir waren relativ erfolgreich die letzten Jahre. Wir haben auch overperformed, wir haben besser gespielt als die wirtschaftlichen Mittel, die wir eigentlich haben, wenn man das vergleicht mit den anderen Mannschaften. Und dadurch entsteht eine Erwartungshaltung, und du willst sie auch erwarten, da brauchst du aber wieder mehr Geld, um das zu generieren, um irgendwie nicht nur zu rechtfertigen, sondern auch das umzusetzen, um es nachhaltig umzusetzen, brauchst du immer mehr Geld. Weil wenn du jetzt, du brauchst, das ist halt, und das Geld können wir ja auch woanders reinstecken. Das könnte man ja auch, aber man glaubt denn, oder man ist in diesem Kreislauf drin, ja, aber wenn wir hier erfolgreich sind, dann haben wir wieder einen Sponsor, der finanziert jetzt die Schulliga. Ja, den haben wir aber nur, weil wir sportlich erfolgreich sind. Wenn wir das nicht hätten, würde der nicht die Schulliga. Die Schulliga wird wieder dafür sorgen, dass ganz viele AGs gemacht werden. Die AGs sorgen wieder dafür, dass kleine Marvins wie ich halt Basketball spielen in der AG und ihnen geholfen wird, Selbstbewusstsein zu kriegen, selbst wenn sie dann Anwalt oder Taxifahrer werden, whatever sie tun. Aber sie kriegen einen positiven Einfluss in ihr Leben. Das wollen wir ja hinkriegen. Deswegen bist du in so einem Kreislauf gefangen, so ein bisschen, dass schon der Druck da ist, immer weiter, ne? Immer schneller, immer höher. Und das ist schwierig manchmal. Oder auch mit der Zeit mit mir selber. Ne? Wann war das letzte Mal, dass ich ein Jugendtraining gegeben habe? Ich glaube, ich mache das ganz gut. Ich sage auch mal, das ist, was mir am meisten Spaß in den letzten Jahren gebracht hat, war diese U16-Mannschaft zu trainieren. Irgendwie. Und jetzt, ja, habe ich andere Aufgaben, die mich absolut keinen Spaß bringen und auch stressen und Druck. Du bist, und das war vor eineinhalb Jahren mal ein Interview, wo so ein Typ dann aus einer, ja, so Wirtschaftszeitung so, ja, die Unternehmer sind da, und ich bin so, was hast du zu mir gesagt? So, war wirklich angegriffen, so wie Unternehmer. So, dass ich bin ein Willensburger, und wenn überhaupt Schanzenkind, so, also ich bin alles andere als Unternehmer. Aber doch, wenn man Mitarbeiter mittlerweile, die Familien haben, die Kinder kriegen, die finanzieren ihr Leben durch die Arbeit, die wir hier haben. Das ist Druck irgendwie, dass du sagst, ich muss einen weiteren Sponsor finden, damit wir die Gehälter weiter bezahlen können. Wir müssen erfolgreich sein, damit mehr Sponsoren kommen, damit wir das Team, was wir haben, ja auch halten. Also auf einmal ist aus so einer, ja, wir machen mal ein bisschen Camp-Idee, was ziemlich Ernsthaftes geworden, was immer, ja, mehr wird. Und da, deswegen muss ich mit Ja beantworten, kommt man schon weg von dem originellen, ne, ich in dem Moment habe ich dem Jungen jetzt oder dem Mädel jetzt in einem Gespräch nach so einer Stunde, die wir gemacht haben, die halt Problem, was man gehabt hat, dann die dann Problem mit ihrem Gewicht gehabt hat, die halt, ne, sehr, sehr wenig gegessen hat, extrem viel wenig gegessen hat, und dann in so einem Camp-Geschichte, das du machst, dir sagt, ich habe zum ersten Mal wieder Spaß an Sport und Bewegung und Appetit, voll geil, und du bist so völlig überfordert, weil du ja kein Sozialarbeiter bist. Mache ich das heute noch? Nee, aber ich hoffe, dass halt durch die Aktionen, ne, und durch die Möglichkeiten der Mitarbeiter, die wir haben, wir trotzdem diese Menschen erreichen und ein Ansprechpartner vielleicht sind.
War es genau das, was dich am Training fasziniert hat, dass du zum einen dein sportliches Wissen weitergeben kannst, aber vor allen Dingen auch irgendwie Sozialarbeiter warst?
Also ich muss ehrlich sagen, dieses Sozialarbeiter, wie das Gespräch mit dem Mädel, das hat mich überfordert. Da habe ich richtig Angst gekriegt. Da saß ich, da sitzt ein junges, 14, 15-jähriges Mädchen, die anscheinend ernsthaft Probleme hat, und ich bin ja nicht ausgebildet, der zu helfen. Jedes Wort, das du sagst, kann ja auch falsch sein. Man kann ihr Leben versauen, also vielleicht nicht, aber zumindest keinen positiven Einfluss haben. Ne? Und wie gesagt, wir waren in Brennpunkten auf St. Pauli, auf der Gesamtschule St. Pauli, oder was ich auch schon, ganz krasse Geschichten mitgekriegt auf einmal. das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überfordert. Echt Respekt vor Leuten, die Sozialarbeit machen, wirklich. Das ist auch extrem wichtig für eine Gesellschaft wie Deutschland, so, weil wir es leisten können, ne? dass das Leute gibt, die das machen. Wirklich, wirklich Hut ab und nicht so Klischee, sondern wirklich. Das, was mir, wenn du mich fragst, am meisten Spaß war eigentlich eher das Leistungsbasketball U16, U17, U18, wenn dich wirklich so ein motivierter junger Kerl mit solchen Augen anguckt und aufsaugt jedes Wort, was du ihm sagst, so, und du auch diese Entwicklung von ihm, die immer besser wird, so, das ist schon so, und klar, ich bin mit Leistungssport dann aufgewachsen, so, ne, das ist natürlich etwas, was mir super viel Spaß bringt und dann super viel wiedergibt, ja.
Das Bild, das du beschreibst, ist so ein bisschen das, dass man die Hamburg Towers als einen auch besonderen Verein wahrnehmen kann.
Ja, ich, für mich nicht, so, weil wir machen halt Sachen so, wie wir sie machen. Wir haben eine andere Geschichte, auch allein das Vereinsding. Normalerweise hast du einen Verein und hast eine Herrenmannschaft und irgendwann ist sie halt so gut, dass du sie ausgliederst und das eine Profimannschaft ist. Wir hatten eigentlich so eine Jugendmannschaft irgendwie, aus der dann irgendwie direkt eine Profimannschaft geworden ist. Direkt. Und danach ist ja erst der Hamburg Towers e.V. entstanden. Also es gab ja erst die Marke Hamburg Towers als erste Mannschaft. Und dann haben wir gesagt, aus Sport und Grenzen, wir müssen richtig, ne, und nennen es auch Hamburg Towers e.V. Also wir haben so komplett einen anderen Ansatz gehabt, aber für mich ist das halt, wie wir es gemacht haben, normal. Aber ich merke natürlich nach außen hin, oder ne, wenn wir uns mit anderen Vereinen vergleichen oder Situationen, dass wir einfach ein bisschen anderen Weg gegangen sind, so, und auch uns cool finden, so, und deswegen meinen wir sind ein bisschen anders, ja.
Aber das heißt, man muss diese DNA ja auch im ganzen Verein halten, ne? Es gibt eine Damenmannschaft, es gibt weiterhin Jugendmannschaften, es gibt eine ausgegliederte Profimannschaft. Ziehen die alle an einem Strang? Kriegen die sich alle mit? Kann man voneinander lernen und profitieren?
Ja, das ist ja so ein Markending. Also ich muss es unterteilen. Einmal die Profimarke und einmal den Verein selber. Und der Profimarke hat die Marke sich ja entwickelt. Klar konnten wir die Farbe der Halle bestimmen. Wir konnten auch bestimmen, welcher DJ in der Halle ist. Das konnten wir alles bestimmen. Aber welche Leute kommen und wie die das annehmen und was sie daraus machen. Die Hamburg Towers sind ja die Hamburg Towers und ich glaube, die sind ganz cool, weil die Leute, die dahin kommen, cool sind. Also jetzt ohne jetzt irgendwie Werbung oder so Leute. Aber es sind coole Leute, die eine geile Atmosphäre schaffen. Das kann ich ja gar nicht vorgeben. Das ist passiert daraus, dass vielleicht auch manche Leute nicht gekommen sind, so, weil wir Sachen so gemacht haben, wie wir sie cool finden. Und es zum Glück genug Leute gibt, die das auch so cool finden und feiern und ihren Teil dazu beigetragen haben. Weil das ist ja nach außen, was ist die Marke Hamburg Towers, passiert da am Spieltag am meisten bei uns. Natürlich kannst du irgendwelche Posts und kannst versuchen, durch irgendwelche Marketingkampagnen dich noch irgendwie darzustellen. Aber die Wahrheit liegt ja dann am Spiel, was ist passiert beim Spiel. Und das sind die Fans, das sind nicht wir. Im Verein selber wird es natürlich immer schwerer, umso größer der Verein wird. Weil wenn früher gab es eine Mannschaft, die U16, da war ich der Trainer mit meinem Co-Trainer zusammen und dann haben wir natürlich vorgegeben, wie die Spieler und die Jugendlichen sich verhalten. Jetzt haben wir, ich weiß nicht wie viele, 25 Mannschaften, wo Leute, die auch den Verein und unsere Philosophie und natürlich versuchst du inhaltlich, jetzt sind wir bei Sportwissenschaft, ne, gehen wir schon vor, was soll inhaltlich im Training passieren oder versuchen es vorzugehen, machen Fortbildung für unsere Trainer. Aber im Endeffekt auch da, umso größer du wirst, umso weniger hast du es in der Hand und kannst nur so sein, wie du bist. So, und wenn Leute das cool finden, versuchen sie vielleicht ein Stück weit dem nachzueifern. Aber es liegt schon lange nicht mehr in unserer Hand, sondern eher in den Mitarbeitern hier, die das machen und den Mitarbeitern im Training.
Wärst du gerne als Spieler weitergekommen?
Ja. Ja, ich wäre auch gerne NBA-Spieler geworden und hätte gerne Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Ich war voll in der Profi-Blase, also in der Leistungsbasketball-Blase drin, komplett. Ich war da voll drin und ich war sehr, 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 sehr ehrgeizig. Ich habe niemals in meinem Leben noch nicht ein einziges Training gehabt, wo ich nicht hingehen wollte, wo ich sagte, ich habe keinen Bock auf Training heute. So, okay, wenn du jetzt irgendwie nur laufen musstest, das fand ich auch nicht cool. So, ne? Aber noch nie, noch nicht eine Minute. Sondern ich wollte das wirklich unbedingt und ja, wäre gern besser gewesen, aber war vom Mindset nicht gut genug, um besser zu sein. Ja.
Da sind wir bei der Kraft, die wir jetzt schon ein paar Mal besprochen haben. Ist die dann auch der Grund, warum du heute in der Lage bist, zwei Motoren im Prinzip gleichzeitig laufen zu lassen, auf zwei verschiedenen Booten zu stehen und mit beiden aber nach Höchstem zu streben?
Also so, das ist wirklich so, ich persönlich, klar, also muss Jan auch für sich, weil ich erstmal, ne, es ist immer nach außen, durch die Marke sind viel Marvin so, das aber vom ersten Tag an habe ich das mit Jan zusammen gemacht und wir gehen da gemeinsam den Weg schon seit jetzt ja, 15 Jahren oder so. Aber ich habe schon geschafft, den Transfer, genau, ne? Dieses so ehrgeizig und so ohne übermorgen nachzudenken, wie ich das im Sport gemacht habe, habe ich das auch in diesem Beruf geworden. Es war ja nicht geplant als Beruf, sondern ich habe das einfach gemacht. Um das glaube ich schon, dass das eine Stärke ist, dass ich da einfach viel Energie habe, mit allen Vor- und Nachteilen. Denn um Profi zu sein oder etwas so ehrgeizig zu machen, da lässt man auch viel links und rechts im Leben liegen, weil man so fokussiert ist, das zu machen. Und das ist auch ein hoher Preis. Die Leute sehen natürlich irgendwie jetzt hier beim EM Franz Wagner und Dennis Schröder und alle und denken, oh ja, ich würde das ja so und so. Aber die Leute sehen nicht, wie viel Opfer diese, in dem Fall Männer, bringen und wie viel sie entbehren müssen an einem sozialen Leben und an Familie und Feiern und Sachen, die vielleicht selbstverständlich sind. Das ist auch ein hoher Preis, den jeder von denen, der so erfolgreich ist, bezahlt. Auf jeden Fall. Da kommt keiner hin, weil er mal nebenbei so ein bisschen was macht, sondern da muss man schon eine Entscheidung treffen. So. Und das habe ich im Sport und auch in der Berufswelt dann für mich getan. Ja.
Die Tower sind euer, aber jetzt spreche ich mit dir, dann auch dein Lebenswerk. Welches Ziel hast du dafür noch? Welche Wünsche?
Ja, wie jetzt eben schon ein, zwei Mal gesagt, so, dass das Wichtigste ist, dass das bestehen bleibt, auch wenn ich es nicht mehr mache. Weil das ist Stress und alles, und wenn ich übermorgen sage, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr oder irgendwas anderes mache, dann ist wär die größte Strafe natürlich, dass es das nicht mehr gibt, dass dann sofort weg ist. Das war von Anfang an, vom allerersten Tag an, von Jan und mir, die Bestrebung ist, irgendwie so aufzubauen, dass es bleibt so. Ne? Weil das ist, nur dann ist es ehrlich, so, weil sonst ist es nur einfach eine Selbstbeweihräucherung oder ne? Das ist das Allerwichtigste, das bleibt. Ich habe auch nicht jetzt irgendwie groß andere. Natürlich, ne, höher, schneller, weiter, wir wollen noch erfolgreicher sein, ich möchte noch mehr Sponsoren, ich möchte noch mehr Leute hier einstellen. Ich glaube, es hat noch so ein Riesenpotenzial. Die Sportart auch in der Stadt mit der Marke, die Leute, auch selbst in Deutschland, haben Bock, mal was anderes zu haben als nur Fußball und nochmal Fußball und nochmal Fußball. Und auch wenn wir in einer Nische sind, in dieser Urban, so, die vielleicht auch noch nicht so im Mainstream die letzten 30 Jahre war, glaube ich, da teilen wir beide die Meinung, dass da auch super viel Potenzial noch da ist, um noch größer zu werden, das möchte ich auch. Das möchte ich auch gerne noch erfolgreicher sein. Aber nochmal, der wichtigste Wunsch ist, weil wir Sozialarbeit machen, weil es was Soziales ist, das Wichtigste, dass es nachhaltig irgendwie bestehen bleibt, damit es hier einfach, und wenn es nur eine Sporthalle ist, wo ein paar Jungs und Mädels, wie ich damals, irgendwie dann mal ein bisschen Frust ablassen können auf eine coole Art und Weise und dadurch besser durchs Leben können, dann wäre das schon, glaube ich, ja, eine gute Sache.
Könntest du dir vorstellen, dein Leben ohne diese, könntest du dir vorstellen, dein Leben ohne diese heute beschriebene Power of Sports zu führen?
Oh, ohne die Power of Sports, also, ist eine schwere Antwort, ehrlich gesagt, weil ich muss schon sagen, ich habe es ja eben schon angedeutet, ist auch sehr, sehr Stress gewesen und auch viele auf hohe Kosten und viel Probleme auch dadurch, dass ich mein Leben so fokussiert auf Sport gemacht habe, weil ich ja nicht nur im Power Sports irgendwie Breitensport, sondern dieses Leistungssportding. Ich habe irgendwie schon was in mir, das irgendwie so ist, eigentlich muss auch mehr da draußen geben, auch mal was ganz anderes zu machen, wo vor allen Dingen kein Ehrgeiz und kein höher, schneller, weiter hinter ist. Das muss ich sagen, ist schon bei mir irgendwie drin, irgendwie so, und auch diese Frage, was du vorhin gemacht hast, kannst du eigentlich auch, und also was bist du eigentlich, ne? Bist du jetzt nur irgendwie so ein Sportler oder bist du eigentlich auch mehr? Bist du auch noch ein Mensch, der irgendwie einfach nur am Strand chillen kann oder so, irgendwie für 10 Jahre und aussteigt oder ich weiß nicht was. Aber es ist halt auch immer diese Ehrgeiz, so, nee, ich habe auch so viel investiert und ich finde es ja auch cool und ich will das weitermachen. Deswegen, ich möchte gar nicht ohne so Power aufs. Sports, das wird ja ein bisschen fies formuliert, weil ich würde ja niemals ein Leben führen, ohne irgendwas mit Sport zu tun zu haben. Aber diese Leistungsehrgeiz und immer weiter Gedanke, der ist schon anstrengend. So, jedes Wochenende geht's, ne, im Spiel immer, wenn du gewinnst, ist gut, wenn du verlierst, ist schlecht. Ist relativ simpel. Man kann das so hinsagen, aber das ist im Leben, wenn man das dann so drin ist, schon ziemlich, ziemlich stressig und immer wieder die 40 Minuten, wenn das Spiel losgeht. Ich bin da auch ziemlich aufgelöst immer nach Spielen. Das ist viel, viel Druck. Könnte mir auch schon vorstellen, mal weniger Stress zu haben. Ich bin jetzt auch schon Mitte 40, so war ein bisschen weniger Stress, war auch cool.
Das kann ich mir vorstellen, und um dir jetzt nicht weiter Stress hier im Alltag zu machen, bedanke ich mich an dieser Stelle für das Gespräch. Vielen Dank für diesen Austausch über deine Power of Sports. Bis zum nächsten Mal hier in diesem Podcast. Man, it's a
Sport has the power to change the world. It has the power to inspire.
That is the power of sports.